NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie zuhören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Die Stimme der Armen ist tot, denn das war Papst Franziskus, das haben die vielen, vielen Nachrufe gezeigt. Für mich ist auch eine wichtige Stimme der Schöpfung gestorben. Papst Franziskus war der erste Papst, der in seinem Lehrschreiben Laudato Si Klimawandel und Artenvielfalt thematisiert hat. Von Fridays for Future über Klimaforscher bis zu Greenpeace war ein Aufatmen zu hören. Ja, Klima- und Naturschutz haben jetzt eine wichtige, starke Stimme im Vatikan. Klimaforscher Mujib Latif reagierte so.
Der Papst spricht mir gewissermaßen aus der Seele, denn er versucht eine ganzheitliche Sicht der Dinge. Und das ist, glaube ich, auch nötig. Wir können keines der großen Probleme auf diesem Planeten in Isolation lösen, sondern wir müssen tatsächlich die Art und Weise, wie wir auf dem Planeten Erde leben, ändern.
Was der Klimaforscher ganzheitlich nennt, ist der spirituelle Ansatz von Papst Franziskus. Ein Zitat: Wenn wir uns allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen. Bei dieser Spiritualität, sich verbunden fühlen, muss man noch nicht einmal gläubig sein. Wenn ich Tiere und Pflanzen als meine Mitgeschöpfe wahrnehme, werde ich mich sorgen. Und noch etwas hat Papst Franziskus als erstes Kirchenoberhaupt so klar formuliert: Kein Friede, keine Gerechtigkeit ohne Natur- und Klimaschutz oder Bewahrung der Schöpfung, wie gläubige Menschen sagen.
Wir haben die Erde ja nur bekommen als Gabe, nicht um sie zu vernichten, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu bewahren, um sie weiterzugeben.
An die nächste Generation, auf die setzte der Papst und lud jugendliche Aktivisten in den Vatikan ein. Auch Luisa Neubauer war da und fühlte sich von Papst Franziskus gestärkt.
Ganz grundsätzlich aber, glaube ich, sind wir sehr, sehr verzweifelt, würde ich sagen, auf der Suche nach Stimmen, die laut werden, die Aktivismus verteidigen, die ihre Macht und ihre Reichweite nutzen, in diesen heiklen Momenten in der Weltgeschichte wirklich zu appellieren. Und genau deshalb begrüße ich so sehr, dass der Papst eben diese Stimme nutzt.
Als Gegner der Sorge um die Bewahrung der Schöpfung machte Franziskus nicht allein Machthaber aus, sondern die Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit von vielen. 10 Jahre ist das Lehrschreiben vom Papst Franziskus alt. Die Themen bleiben: innere Verbundenheit mit der Schöpfung, Schutz der Artenvielfalt, Klimaschutz. Stefan Krug von Greenpeace hofft, dass sie auch für einen neuen Papst wichtig bleiben, und würdigt Papst Franziskus.
Er hat natürlich extrem wichtige Impulse gegeben. Kein Papst vor ihm hat jemals die Umwelt- und Klimakrise so ehrlich, so radikal und vor allem auch so ganzheitlich thematisiert. Also ganzheitlich heißt in ihrer Verbindung zur Gesellschaft. Und damit, denke ich mal, hat er wirklich ein historisches und bleibendes Verdienst.
Den Text von Papst Franziskus findet man übrigens ganz leicht im Internet. Einfach suchen nach Laudato Si und Papst. Urbanisierung nennt man das Phänomen, dass immer mehr Menschen in Städten wohnen. Aber das ist kein neues Phänomen. In dem Jahrhundert um das Jahr 1200 herum wurde in Deutschland Stadt auf Stadt auf Stadt gegründet. Das haben Gisela Greichen und Matthias Wemhoff in ihrem sehr spannenden Buch Gründerzeit 1200 erzählt. Ich habe Matthias Wemhoff gefragt, warum gerade um 1200 dieser Städteboom?
1150 haben wir vielleicht 200 Orte, die man als Stadt bezeichnen könnte. Hinterher sind es 1000 mehr. Man kann sagen, es gibt eine ganze Reihe von äußeren Faktoren, die das begünstigten. Zum Beispiel ein gutes Klima.
Eine Warmzeit vor der kleinen Eiszeit, ja.
Genau. Aber es ist auch eine wahnsinnige Entwicklung von Innovation in dieser Zeit, von Wissen. Es kommt dazu, dass sich in dieser Zeit ein selbstbewusstes, später würden wir sagen, Bürgertum entwickelt.
Wovon reden wir eigentlich, wenn wir da Stadt sagen? 500.000, 100.000?
Da müssen wir unsere Zahlen deutlich reduzieren. Es gibt auch Städte, die haben nicht mal 1.000 Einwohner, eine ganze Menge sogar. Die größte Stadt damals, eine echte Metropole, ist Köln. Die haben vielleicht 40.000 Einwohner.
wie bedeutend auch das kirchliche Leben, Glaube, Religion damals war, sieht man eben am Beispiel dieser großen Metropole Köln. 30.000 Einwohner, 19 Pfarrkirchen, 11 Stifte, 69 Klöster, 158 Konvente und dazu noch Kapellen und Hauskapellen. War die Stadt eine einzige Kirche, so klingt das.
Ja, Köln nimmt ja für sich in Anspruch, dass es da tatsächlich so viele Kirchen und Kapellen wie Tage im Jahr gab. Kirchen und Klöster prägen das Bild der Stadt. Und ist meine Stadt wichtig, dann erwarte ich auch, dass sie eine anständige Kirche hat.
Sie haben das am Beispiel Neubrandenburg auch beschrieben.
Neubrandenburg ist eine kreisförmig angelegte Stadt. Das ist kein Zufall, weil es letztlich darauf rückspielt, dass derjenige, der große Entwerfer und Gestalter ist, Gott Vater oder Christus, letztlich auch mit dem Zirkel gearbeitet hat. Dieses schon im 11. Jahrhundert verbreitete Christus als Sapiens-Architekt, als der weise Architekt, der alles nach Form und Zahl gerichtet hat. Das, was ich auf Erden mache, wenn ich in solchen geometrischen Formen baue, ist dann auf jeden Fall auch ein gottgefälliges Werk. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, dass diese Stadtentwicklung in dieser Zeit, diese Stadtidee letztlich eine theologische Grundlage hat. Das ist ein gottgefälliges Werk, was ich da mache.
Sagt Matthias Wemhoff. Das Buch heißt Gründerzeit 1200. Ich feiere den Geburtstag meiner Frau und den der Kinder, aber ich bin ja jeden Tag dankbar für sie. So ähnlich ist das auch mit Ostern. Gedanken dazu von Christine Oberlin.
Schon wieder kommen meine Grüße zu Ostern nach den Feiertagen an. Ich hatte einfach keine Zeit, die Briefe eher zu schreiben und in den Kasten zu werfen. Macht nichts, finde ich. Eine gesegnete Osterzeit kann ich immer noch wünschen. Wer sagt denn, dass Ostern mit den beiden Feiertagen vorbei ist? Natürlich wirkt es erst einmal so, weil die beiden Ostertage für die meisten arbeitsfreie Feiertage sind und weil es festliche Gottesdienste und in den Familien Osterrituale gibt. Und am Dienstag geht's dann weiter mit der Arbeit und dem Alltag. Dabei gerät schnell aus dem Blick, dass Ostern nachhaltig ist und sozusagen in die Verlängerung geht. Nach dem kirchlichen Kalender sogar bis Pfingsten. In den ersten christlichen Gemeinden war Ostern der übliche Tauftermin. Die Täuflinge trugen weiße Kleider als Zeichen eines Neuanfangs und dass sie nun zu Jesus, dem Licht der Welt, gehören. Die weißen Kleider trugen sie auch noch am Sonntag danach. Der heißt deshalb auch Weißer Sonntag. Ostern reicht sogar noch weiter, denn genau genommen feiern wir Christenmenschen an jedem Sonntag Gottesdienste in Erinnerung an Jesu Auferstehung. Martin Luther soll das mal kernig auf den Punkt gebracht haben. Bei uns Christen ist alle Tage Ostern. Mir gefällt der Gedanke. Das gibt doch gleich eine tröstliche Sicht aufs Leben. Ostern ist mit den Feiertagen nicht vorbei. Ich kann an jedem Tag dem Bibelvers trauen. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Und in jedem Ende liegt ein neuer Anfang.
Danke, das waren Gedanken von Christine Oberlin. Heute in 2 Monaten geht es los, am 27. Juni. Eine Gruppe junger Erwachsener, so zwischen 20 und 30 Jahren alt, wird ein Wochenende in der Sternberger Seenlandschaft in Mecklenburg pilgern. Viel mehr steht nicht in der Ausschreibung von Pater Christian Modemann, aber sagt er, das muss so.
Ja, pilgern bedeutet, dass ich noch nicht weiß genau, was passiert. Das ist das Spannende beim Pilgern. Die Idee wirklich, sich mit einem Rucksack auf den Weg zu machen und an einem anderen Ort zu übernachten, den ich noch nicht kenne. Das ist das, was Pilgern ausmacht, dass ich auch geistlich mich öffne, dass ich offen bin für das Neue, für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, für das Wort Gottes, für das, was mir unterwegs begegnet.
So ein paar Dinge verrät er dann aber doch.
Es ist ein toller Ort, von dem aus wir losziehen, Kloster Temzin, das ist ein ökumenisches Pilgerkloster, ein Kloster in einem moderneren Sinne, wo Menschen unterkommen können auf dem Pilgerweg. Wir gehen dann über Neukloster, eine Runde um den Wariner See.
Und zwar so 15 bis 20 Kilometer am Tag, also sehr machbar. Inhaltlich wird es auch um Anregungen der heiligen Birgitta von Schweden gehen.
Das ist eine Heilige aus dem Mittelalter, 14. Jahrhundert, war die Gattin eines reichen Fürsten, hat am Hof die Könige und vor allem die neue Königin beraten und sie ist mit ihrem Mann, sie war verheiratet, nach ihrer Familienphase nach Compostela gepilgert. Und das muss man sich mal vorstellen, was das damals bedeutet hat, zu Fuß und mit dem Schiff. Oft sind Pilgerwege der Beginn für etwas Neues. Zu schauen, was Gott noch sozusagen vorhat.
Birgitta wurde zum Beispiel Papstberaterin. Junge Menschen hat Pater Modemann auch eingeladen, weil die sich immer häufiger bei ihm in der katholischen Glaubensinformation melden.
Die kommen mit der Vorgabe sozusagen, meine Eltern haben damals gesagt, ich soll mich selber entscheiden und jetzt möchte ich mich selber entscheiden. Und die suchen was und für die möchte ich das anbieten. Es ist absichtlich diese Zielgruppe.
Alle Infos gibt es im Internet. Einfach suchen mit den Stichworten Pater Modemann, Pilgern, Birgitta. Das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen und eine gute Woche.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.